Clara, so viele verschiedene Produkte, aber am Ende keine Sonnencreme. Ist das überhaupt eine richtige Skincare-Routine?
Also, dass du dich allen Ernstes traust, den Erfinder der Skincare-Routine überhaupt in Frage zu stellen, ist natürlich sehr mutig. Ich würde mich in Zukunft erstmal nochmal ab und zu über die Schulter umdrehen, ob nicht irgendjemand mit einer Kettensäge hinter dir herläuft, weil man natürlich sagen muss, dass Patrick Bateman im Zweifel nicht sonderlich viel in der Sonne unterwegs ist. Von daher ist es, glaube ich, absolut auf seinen Hauttyp angepasst.
Ja, das ist natürlich der erste Fehler, dass man denkt, man braucht die Sonnencreme, weil man viel in der Sonne unterwegs ist. Naja, Yannick, hast du deine Morgenroutine nach diesem Film nochmal angepasst?
Also ich stehe morgens ungefähr 7.45 Uhr auf in der Regel, dann mache ich ein 9-minütiges Ergo-Workout für Anfänger, dann gehe ich duschen, da habe ich unter anderem gerade eine Duschgelprobe von Jean-Paul Gaultier, dann habe ich meine billige Nivea-Gesichtscreme, die ich auftrage, dann benutze ich meine Elmex-Zahncreme, aber mit Sonnencreme sieht es bei mir tatsächlich schwierig aus zu Hause. Ich gehöre auch zu den Leuten, die das sehr vernachlässigen, glaube ich. Ich hoffe, ich werde es mal nicht bereuen.
Ja. Naja, dafür habt ihr ja diesen Podcast. Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Clara Atlanta-Krön.
Hallo.
Yannick Nolting.
Hallo.
Und wir sprechen über American Psycho. Ja, Überraschung, ich bin Christian Eichler. Hi. Ja, ich habe die Sonnencreme-Sache auch von meiner Freundin hauptsächlich, muss ich sagen, so wie auch die ganze Skincare-Routine. Ich suche aber noch nach einer weiteren Sache. Also ich bin bei Oil-Based Cleanser, Water-Based Cleanser, Moisturizer und am nächsten Tag Sonnencreme mit drin. Ich könnte eins mehr mittlerweile. Ich glaube, Serum ist das nächste, was man nimmt, aber weiß ich auch nicht so genau. Egal, wir reden über was ganz anderes und zwar über diesen Film. Warum jetzt eigentlich? Es ist öfter mal so, dass ich glaube, es passiert einmal im Jahr tatsächlich, dass ich großspurig ankündige, dass wir bei Katz jetzt auch mal immer eine Klassikerfolge machen. Da wird dann aber meistens nichts draus. Also dann kommt so, wie heißt der, City of God und dann machen wir halt wieder so, wie wir das immer machen. So, ne? Aber diesmal war es so, dass sich eine Lücke ergeben hat im Plan und ich dachte, es gibt so Filme, die ich nicht gesehen habe, die aber Klassiker sind, die wahrscheinlich keine eigene, nicht mal in einem Special besprochen werden. Und das ist dann so, dass es jetzt halt bei American Psycho zum Beispiel auch so ist. Der Film ist ja von Mary Harron. Es ist nicht super wahrscheinlich, dass wir jetzt super bald ein Special über ihr Werk machen. Und ich finde es aber gut, diesen Film mal zu besprechen und das ab und zu mal bei Cuts zu machen. Und ich habe es tatsächlich fast, wie heißt das, geraw-dogged. Also irgendwie habe ich das ja neulich, jetzt immer mal sehe ich das, seht ihr das auch manchmal auf Social Media, dass Leute so sagen, wisst ihr, wie man Filme gucken muss? Man muss den Film anmachen und dann danach nichts googeln, nichts nachlesen, einfach nur den Film wirken lassen. So habe ich das diesmal auch gemacht. Ich habe ganz kurz vorher jetzt nochmal einmal den Wikipedia-Eintrag und so gescannt, um so ein ganz grobes Gefühl zu haben, dass ich nicht irgendwas überhaupt gar nicht weiß, was mit diesem Film zu tun hat. Und ich habe natürlich vorher auch schon viel von diesem Film gehört. Aber mir war es wichtig, mir wirklich auch meine eigenen Gedanken zu machen und jetzt mit euch da drüber zu reden. Verkaufe ich gerade keine Podcast-Vorbereitung als eine tolle Sache? Kann ja sein. Yannick, hast du ein Verhältnis zu American Psycho, zu diesem Film?
Zu dem Film eher weniger, muss ich sagen. Also ich hatte den Roman vor einigen Jahren zum ersten Mal gelesen. Ich hatte den schon ganz lange zu Hause, weil halt ja nun mal diesen Klassiker- und Kultroman-Status genießt. Aber dann ist das ja auch ein recht umfangreicher Roman, zumindest in der deutschen Ausgabe. Also das ist nichts, was man mal eben so zwischendrin liest. Ich glaube, es war dann so ungefähr im Zuge, als von Wolfgang und Ole dieses Influencer-Buch rauskam, wo sie ja auch am Anfang gleich über, also so aktuelle TikTok und ja Instagram Erzählweisen und wie sich da Leute inszenieren, das in Verbindung bringen mit Patrick Bateman. Ich glaube, das Kapitel bei denen heißt auch Die Kinder von Patrick Bateman und ich glaube, das war damals so ein bisschen der Anlass, dass ich den Roman mal gelesen habe und war schon sehr begeistert davon. Und den Film habe ich dann danach nachgeholt zum ersten Mal und war da nicht ganz so begeistert. Ich finde, das ist schon ein sehr bemerkenswerter Film. Das ist auch ein prophetisches Werk irgendwie und der ist immer noch aktuell und den sollte man immer noch gucken. Aber ich habe da doch so ein bisschen die ganz große Radikalität des Romans vermisst. Also das vielleicht als erste Annäherung daran.
Hm. das Gefühl hatte ich so ein bisschen, ohne den Roman zu kennen, von Bret Easton Ellis, jetzt beim ersten Mal schauen, dann auch, dass ich so das ganz interessant fand, dass man die ganze Zeit so denkt, jetzt wird's noch mal eine Stufe krasser, oder man schaut das so und denkt sich so, okay, ist es das jetzt schon gewesen? Was kommt da noch? Also ich finde auch, der ist so ganz seltsam, so von seiner Erzählgeschwindigkeit, von seiner Explizität. Also das ist ganz ganz interessant. Mir hat's aber sehr gefallen, das schon mal zu spoilern. Clara, du bist mega Fan, oder du hast sogar deine Dorsia-Mütze gerade auf beim Podcasten, oder?
Ja, genau. Also Fan ist untertrieben. Ich glaube, es gibt keinen Film, den ich öfter gesehen habe als American Psycho. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal erwähnen, dass es ja auch, also nicht Zufall ist, dass wir gerade darüber sprechen, weil der auch 25-jähriges Jubiläum dieses Jahr hat. Und ich schon erstaunlich finde, dass, obwohl er eine 90er-Jahre-Milieubeschreibung eigentlich ist, jetzt aktueller ist als damals. Also das finde ich eigentlich, also ausgesprochen verstörend, aber auch interessant. Und was das Buch im Vergleich zum Film angeht, natürlich hat der Film nicht die Härte des Buches, aber wir reden über einen Roman, der in Deutschland lange Zeit indiziert war und die brutalsten Szenen aufs Papier gebracht hat, die man sich nur vorstellen kann. Also ist es vielleicht, dass es einen Notch runtergedreht ist, jetzt nicht so schlecht für den Film. Obwohl ich sagen muss, dass ich in meinem Gehirn auch mittlerweile Buch und Christian Bales Performance komplett verschmolzen haben und ich Szenen im Kopf habe, die gar nicht im Film sind. Aber ich sehe trotzdem, also es gibt eine Szene, wo was Schlimmes mit einem Kind in einem Zoo passiert im Buch. Diese Szene gibt es meines Wissens nach nicht im Film. Aber ich bin mir jetzt gerade schon nicht mehr sicher, weil ich lebendige Bilder von Christian Bale im Zoo im Kopf habe. Also einfach, weil es so verschmolzen ist. Und meiner Meinung nach, ich verstehe schon von vornherein den Kritikpunkt, dass der Film nicht so hart einschlägt wie das Buch. Aber meiner Meinung nach ist es mit die beste literarische Adaption. Oder der Charakter Patrick Bateman ist von Christian Bale meines Erachtens auch perfekt umgesetzt. Und deshalb lässt sich Buch und Film schon gar nicht mehr trennen für mich.
Das ist ein Film von 2000, der aber im New York der 80er spielt. Also das ist so diese 80er Investment Banking Kultur eigentlich. Ne? Das fand ich irgendwie nochmal ganz interessant, dass jetzt, wenn man gar nicht irgendwie darauf vorbereitet ist, man auch so ein bisschen erstmal vor Ort muss, wo ist das eigentlich? Man hört dann die Musik in den Clubs, man merkt dann so, ah, okay, das ist wahrscheinlich die Zeit, die hier so dargestellt werden soll. Und man kennt natürlich auch, also viele Nachgänger, finde ich, so von diesem Film. Also Wolf of Wall Street, vielleicht so der größte, der bekannteste irgendwie, ne, bei dem man, also wo ich dann so gedacht habe, ah ja, klar, da kommt das irgendwie jetzt hier so alles natürlich auch so her. Und natürlich heute total viele Figuren, die einfach so sind wie Patrick Bateman, ne? Also wenn wir uns irgendwie Jeremy Fragrance anschauen oder so viele andere so Figuren, bei denen man nie so ganz weiß, ist das ironisch, ist das nicht ironisch, sind die wirklich so? Ne? Das ist ja eine Zeile am Ende in dem Film, wo sie Nixon im Fernsehen Lügen sehen und sein einer Kollege sagt, wie macht er das eigentlich? Und dann kommt so dieses, ja, der Inhalt ist egal, ne? Das, was innen vorgeht. So, es gibt nur noch so diese Persona, diese Performance irgendwie. Und ja, er ist Investmentbanker, habe ich gerade gesagt, in diesem Film, aber niemand redet in diesem Film über Arbeit. Wir haben ja auch schon mal unser Live-Special über Arbeit gemacht und haben da so gesagt, dass man Leute im Kino selten bei der Arbeit eigentlich sieht. Und hier ist nun witzig, wir sehen die tatsächlich an dem Ort, an dem sie arbeiten. Aber es wird eigentlich nie irgendwas geredet über das, was die da eigentlich machen. Also es geht eigentlich immer nur darum, wo gehen wir jetzt essen, mit wem geht man essen, wer hat welche Visitenkarte. Ich glaube, es gibt einmal diesen Satz, als Christian Bale zum Jared Leto-Charakter sagt, du hast doch eigentlich den Hedgefonds so und so hat doch der andere gemanagt, warum machst du das jetzt? Das ist, glaube ich, die einzige Information, die ich im ganzen Film rausgehört habe überhaupt. Was machen die, also worum geht's da eigentlich bei dem, was sie machen, was natürlich dann auch schon ein Kommentar ist. Und dann merken wir eben langsam, dass Patrick Bateman, dessen Morgenroutine wir dann auch folgen können, brutale Dinge tut, Menschen umbringt. Das ist am Anfang noch nicht ganz klar. Also wir sehen so eine Szene, wo er nach Hause geht, so eine Frau kurz anquatscht an der Ampel, dann ist es so Schnitt, er ist in der Reinigung und will so ein Bettlaken reinigen lassen, das blutrot ist. Aber dann wird es immer brutaler. Er bringt einen Arbeitskollegen mit dieser Axt um. Dann misshandelt er eine Sexworkerin oder zwei. Eine von der Straße, eine, die ein Callgirl ist. Und dann merken wir, wie sich das quasi immer so weiter zuspitzt. Und ich glaube, das Erste, was ich interessant fand an dem Film, ist gar nicht so, dass jetzt dass man so, wenn man den auf der ersten Ebene so liest, sich denkt, ah, okay, da gibt es halt diesen Banker und der bringt Menschen um, sondern dass der Film immer in so seltsamen Lustspiralen operiert, die auf einmal so anfangen. Also der baut auf einmal so eine ganz seltsame Erotik auf. Die erste Szene ist die, die ich bisher nur als Meme kannte, also wenn dann immer andere Sachen da reingeshoppt werden als diese Visitenkarten. Diese Szene, wo sie sich alle so ihre Visitenkarten präsentieren und die sind immer aufwendiger gestaltet oder haben immer ein anderes Muster und eine andere Schriftart so und immer Christian Bale mit diesem nice, very nice und diese perfekten Zähne von ihm und diese glatte Haut und wie das so, wie man so merkt, so die, alle geraten in Wallungen, aber es sind auch so Hasswallungen, man hasst sich, man liebt sich, so eine ganz seltsame Erotik kommt rein und später kommt ja Willem Dafoe in diesen Film, ein witziges Star-Aufgebot auch, wenn man ihn jetzt zum ersten Mal schaut und so Leute, bei denen man denkt, ach so, Reese Witherspoon ist ja natürlich auch mit dabei in diesem Film, klar. Und Willem Dafoe auch als dieser ermittelnde Cop auch immer so eine leichte erotische Ebene fast mit Patrick Bateman hat, wie sie sich so anglänzen und anlächeln und man denkt, was passiert hier eigentlich? Und das hatte ich ganz oft, dass der Film so seltsame, surreale Taumelmomente eigentlich so entwickelt. Das fand ich so das erste Interessante. Aber ja, lass doch mal reden über diesen Film und wie ihr den heute so seht. Clara, warum magst du den so gerne?
Also das, die Antwort auf diese Frage könnte jetzt eine ganze Lebenszeit in Anspruch nehmen, aber ich will mal drei, vier Punkte rausgreifen. Erstens finde ich, ist der Film konsequent und bis ins Detail durchdacht. Und bei der Visitenkartenszene gibt es 500 kleine Aspekte auf diesen Visitenkarten. Okay, 500 ist übertrieben, aber mindestens drei Aspekte, die uns etwas über die Figurenkonstellation, über die Geschichte und über die Verortung innerhalb der Gesellschaft von dieser Gruppe sagen. Zum Zweiten ist für mich der Film auch deswegen interessant. Du meintest schon, dass wir nach dem Film viele Figuren, viele Geschichten haben, die darauf aufbauen. Aber American Psycho selbst ist ein Rückgriff auf viele literarische Elemente oder Filmfiguren, die bereits bestehen und auch ein Kommentar intertextuell, was Storytelling angeht. Und das Letzte für mich ist die Performance von Christian Bale, ist, wie ich schon jetzt 400 Mal gesagt habe, wirklich perfekt. Und das hat was Universelles und Zeitloses, obwohl es in so einer kleinen Blase spielt.
Ja, das Universelle und Zeitlose ist interessant, weil genau, eigentlich ist das ja noch so ein ganz bestimmtes Milieu, was wir da sehen. Wir sehen so die Investmentbanker-Kultur in New York in den 80er Jahren und gleichzeitig steht das natürlich für das komplette System, für den Finanzmarktkapitalismus und etwas, was natürlich heute noch total wichtig ist gleichzeitig und kulturell ja witzigerweise auch so stark ist. Ne? Also einerseits kann man sowas sagen wie, die Beauty-YouTuber sind so ein bisschen so wie Christian Bale. Wir können andererseits sagen, so die Influencer sind so ein bisschen so wie er. Wir können aber auch sagen, die Crypto-Bros sind eigentlich so. Also wir haben verschiedene, könnte man sagen, Subkulturen oder Subgruppen eigentlich der aktuellen Gesellschaft, die alle so ein bisschen, deswegen sind sie wahrscheinlich, ich habe das Buch nicht gelesen, das Influencer-Buch, aber deswegen sind sie wahrscheinlich Kinder von Patrick Bateman alle bei Ole und Wolfgang. Also das finde ich total interessant, dass das tatsächlich diesen universellen Charakter hat. Vielleicht bleiben wir, bevor wir dazu kommen, wir werden bestimmt interpretatorisch hier viel machen, doch mal bei dieser Performance von Christian Bale. Weil ich bin niemand, der aus einem Film kommt und direkt sagt, so, wir müssen jetzt eine halbe Stunde über Schauspielleistungen reden. So. Aber bei diesem Film jetzt, und ich kannte das natürlich schon so ein bisschen, aber das jetzt noch mal so auf Filmlänge zu sehen, ich fand das unfassbar, was Christian Bale hier macht. Und habe jetzt so ein bisschen in der Vorbereitung eben gelesen, wie lange diese Hauptdarstellersuche auch gedauert hat. Ne? Also ja. Brad Pitt sollte es mal sein, David Cronenberg sollte diesen Film machen. Mhm. Brad Easton Ellis fand das Cronenberg-Skript scheiße, weil er wollte auch die ganzen Clubszenen und sowas alles da rausstreichen und so. Dann sollte es lange DiCaprio machen, der damals so auf dem Höhepunkt war. Da meinte die Regisseurin aber, nee, wir haben jetzt Bale und so. Und sie meinte auch, Bale ist der hat es als einziger so verstanden, dass man diese Figur irgendwie nicht so glorifizieren sollte oder sowas. Und ich finde tatsächlich dieser Prototyp, also dieses so seltsam sich auf sich selbst masturbierende die ganze Zeit, dabei so ein Idiot eigentlich sein und gleichzeitig so sieht man ihn schon und denkt sich, die Haut ist aber auch wahnsinnig glatt, so, er sieht aber auch irgendwie wahnsinnig gut aus. Und dieses ständige sich so gegenseitig so einen vorlechzen, das fand ich wirklich doch erstaunlich in diesem Film, plus, dass wir diese ganze Mansplaining-Musikkultur-Sache hier auch schon ja so drin haben und so.
Eine Sache zu dem Cast, die Legende sagt ja Folgendes eigentlich, nachdem, wie du bereits angemerkt hast, Cronenberg und Brad Pitt an Drehbuch gescheitert sind, waren ja Mary Harron und Christian Bale kurzfristig dran. Und ab da hat Christian Bale sich ja auf diesen Film vorbereitet, inklusive Szene machen lassen, inklusive das erste Mal, was er später oft machen wird, seinem Körper der Rolle anzupassen, in dem Fall jeden Tag 3 Stunden ins Gym gehen. Und dann hat das Studio Oliver Stone und Leonardo DiCaprio bevorzugt. Und wie gesagt, also Gerüchte und der Letterboxd-Artikel, der vor kurzem rausgekommen ist, zum Jubiläum besagen, dass im Prinzip Gloria Steinem, Journalistin und Feministin, auf Leonardo DiCaprio eingewirkt hat. Sorry, du hast gerade den Mega-Fame mit Titanic, bist da der Star für alle kleinen Mädchen. Du kannst nicht in der nächsten Rolle Frauen mit einer Kettensäge morden. Das ist einfach kein guter Look. Hat ihn da rausgeredet. Fun Fact, diese Dame hat im gleichen Jahr später Christian Bales Vater geheiratet. Also es ist ein bisschen questionable, was jetzt ihre eigentliche Meinung zu dem Film war. Und dann hat Christian Bale, der sich dann auch noch gegen die nächste Wahl Ewan McGregor durchsetzen musste und Ewan McGregor da rauszureden, immer weiter dran gearbeitet, sich auf diese Rolle vorzubereiten, obwohl Mary Harron gesagt hat, sorry, es wird nichts mehr. Das Studio hat jetzt irgendwie mehrere Male Nein gesagt. Und am Ende haben sie ihn dann doch gelassen, aber unter der Voraussetzung wirklich das absolut minimalste Bezahlung dafür zu nehmen und eben andere Stars im Cast hervorzuheben, die du auch alle schon angesprochen hast, wie Reese Witherspoon, Willem Dafoe, Jared Leto und so weiter. Und am Set wurde Christian Bales Method Acting auch als total skurril und irgendwie voll daneben wahrgenommen. Und erst als die anderen Schauspieler es dann auf dem Screen gesehen haben, haben erst verstanden, ah, okay, er macht es perfekt, aber es hat sich halt in dem Moment irgendwie gar nicht so angefühlt. Und die Komplexität der Rolle, die du schon angesprochen hast, wie abstrus ist es eigentlich, A, einen kompletten Psychopathen, aber auch jemand, der wirklich in jedem einzelnen Aspekt seines Lebens ja komplett versagt, als Held und als attraktiv darzustellen. Und das noch in einem ironischen Unterton. Und mit einer Präzision, die auch den Job widerspiegelt, weil er sich auch lange irgendwie mit Tradern auf dem Floor unterhalten hat, die halt alle das Buch abfeiern aus fragwürdigen Gründen. Und das so umzusetzen, ist für mich wirklich eine Extremleistung.
Ja, man kann das nur in so eine Ambivalenz begreifen. Das habt ihr schon beide ganz gut beschrieben. Und ich finde das auch ganz großartig, wie er das macht. Also dieses ich glaube, es geht ja letztlich genau darum, also dieses Prinzip von, du kannst irgendwie menschlich das größte Arschloch sein und dir kann eigentlich alles völlig egal sein, es geht nur darum, irgendwie so in so eine souveräne Position zu kommen, in der du über dein gesamtes mitmenschliches Umfeld, aber auch über die Objektwelt um dich ringsherum verfügen kannst. Du musst in diese Position kommen, wo irgendwie das Geld aus so einer unsichtbaren Sphäre halt einfach da ist, du musst dich da nicht mehr darum kümmern, die Arbeit ist eigentlich völlig sinnentleert, das Geld ist trotzdem irgendwie da und dann hast du all diese Produkte ringsherum, in denen du dich einrichten kannst, diese umfassende Konsumsphäre, die sich auf die ganze Welt ausweitet, auch auf Menschen selber, in der kannst du dich dann irgendwie wohlfühlen und das sind die Glücksversprechen und wie Bale das macht, einerseits damit so ganz vielen Nuancen und ja, kleinen Gesten teilweise zu arbeiten, dann aber auch wieder in die Überzeichnung, ins Comichafte überzugehen und also wo es dann wirklich auch mit ganz großen Gesten gearbeitet wird, also allein dieser Moment, wenn er da irgendwie wahnhaft Push-Ups macht vor dem oder Sit-Ups vor dem Texas Chainsaw Massacre Fernseher, was ja auch so eins der zentralen Bilder des Films ist, würde ich mal sagen, oder so ein Moment, der mir jetzt beim zweiten Sehen hängen geblieben ist, da ist er, meine ich, mit Willem Dafoe in diesem Restaurant und auf einmal streut er das so ganz wahnhaft mit dem Salzstreuer Feuer so Salz über sein Steak und das ist nur so am unteren Bildrand zu sehen, aber trotzdem brennt sich das in dem Moment so ein und da fällt so der Blick auf einmal drauf und das sind so diese Feinheiten in der Rolle, die das ganz spannend machen und natürlich ist das ja eine schreckliche, hassenswerte Gestalt und trotzdem provoziert der Film natürlich unweigerlich, dass wir uns irgendwie auf eine verquere Art und Weise mit dem identifizieren, dass wir uns auch von dieser Vulgarität, von dieser Obszönität angezogen fühlen. Also das würde ich auf jeden Fall als Gesetz halten für den Film. Und für mich ist American Psycho inzwischen dieses sehr ominöse Diskursphänomen. Also es vergeht eigentlich in meine Timeline, auch allein auf Twitter, keine Woche, in der ich nicht wieder irgendeinen Content da reingespült bekomme, wo Leute diesen Roman oder den Film als Red Flag irgendwie kennzeichnen wollen. Und Leute, die den Roman lesen, sind automatisch eine Red Flag. Leute, die den Film mögen, sind automatisch eine Red Flag, weil man sie ja heute allumfassend versucht, irgendwie alles Böse und die Verführung zum Bösen so aus der Kunst offenbar rauszutreiben. Und da kann das natürlich nicht mehr sein, dass man sich mit solchen Werken beschäftigt, die ja uns derart konfrontativ zum Bösen verführen wollen und uns damit in eine Beziehung setzen. Man will dann offenbar einfach nicht erkennen, dass dieser Roman und auch der Film, das ja eben genau nicht glorifiziert, aber das über dieses, wir lassen uns mal auf diese obszöne Welt ein und folgen mal so einer Gestalt durch den Alltag, dass das ja trotzdem was Erhellendes über die Gegenwart irgendwie erzählen kann und dass das so ein gewisser Prototyp bestimmter Menschen auch oder generell vielleicht ein zeitgenössisches Menschenbild zum Vorschein kommt, das will man da offenbar gern verdrängen. Und also wie man dem Film und auch dem Roman eine Glorifizierung unterstellen will, das erschließt sich mir nicht so ganz. Also natürlich, Christian, du hattest das schon angedeutet, es gibt zahlreiche Gestalten heute im Internet, prominente Persönlichkeiten, bei denen man denkt, na gut, das sind eigentlich so kleine Patrick Batemans. Und natürlich gibt es Figuren, die sich daran womöglich ein Vorbild nehmen, die es diesen Sexismus, diese Degradierung, dann eben diesen obszönen Reichtum und so weiter genau als ihr Lebensziel anvisieren, aber das heißt ja nicht, dass der Film und der Roman, dass die das verherrlicht, sondern im Gegenteil, das wird ja genau kritisch vorgeführt, wie das funktioniert.
Ich finde das ganz interessant, wir haben ja schon öfter und du bist ja auch in diesem Dark Romance Ding jetzt gerade drin, Yannick, dieses Tod und Erotik, diese seltsame Mischung, die es bei so vielen verschiedenen Sachen halt gibt. Ich habe gerade bei Gamekritik meinem Kanal so ein Eroguro-Spiel auch mit reviewed, wo es auch irgendwie so um so sexualisierte Charaktere geht, aber auch so um den brutalen Tod und dann sagen Leute so, das ist absolut verachtenswert und so, verstehe ich auch, dass man das sagt. Ich finde tatsächlich, dass du, was du mir so erzählt hast und auch auf YouTube über diesen Dark Romance-Trend, das irgendwie erhellend, dass es das vielleicht im Kino nicht so stark, aber als Subgenre jetzt in der Literatur so stark gibt, ist irgendwie spannend, dass das so zurückkommt, also dieses so The Repressed Returns irgendwie. Und was mir aber bei diesem Film jetzt nochmal bei American Psycho so klar geworden ist, als ich darüber nachgedacht habe, ist, dass es gar nicht auch immer nur so ist, ah ja, dass der Tod ist quasi so eine Schwelle und dadurch hat das irgendwie was mit so einer Erotik auch zu tun irgendwie so, weil es so die letzte Schwelle ist, sondern wie du es gerade gesagt hast, dass es auch so um Verfügbarkeit geht und das ist in diesem Film ja tatsächlich so, dass die immer über dieses Restaurant, also Dorsia, ne, wo man irgendwie hin will, das ist so das Ding auf einmal, weil wenn du alles hast, wenn du super viel Geld hast und sowas, wenn du überall hingehen kannst, wenn du machen kannst, was du willst, dann ist wieder der eine Ort, bei dem du nicht sofort eine Reservierung kriegen kannst, der ist dann auf einmal den, wo jeder hin will, wo auch seine Sekretärin dann sagt, können wir nicht dahin gehen, so ungefähr, wo er dieser anderen Frau quasi Drogen einflößen muss, damit er sie in ein anderes Restaurant bringt und ihr dann vorlügen kann, sie wären da gewesen. Also das ist so ein bisschen, ich würde sagen, fast so die buddhistische Lesart des Films für mich, dass im Buddhismus ist ja so, ist, dass es immer gesagt wird, Leben ist Leiden aufgrund des Egos, so weil wir das Ego haben. Das Ego will immer irgendwas und wenn es erreicht ist, will es das Nächste und irgendwann muss es sterben. Und in dieser Schleife sind wir drin, egal was wir machen. Und das zeigt der Film, finde ich, so schön, dass selbst wenn du so gut aussiehst, dass wenn du so reich bist, dass wenn du nur Untergebene hast, dass wenn du mit so vielen Frauen schlafen kannst, wie du möchtest als heterosexueller Mann, dann gibt es dieses Restaurant und dann gibt es das Nächste, was du machen kannst, kannst du Menschen töten einfach. Also quasi, das ist dann das Nächste, was irgendwie interessant für dich ist, weil könntest du noch weiter gehen, könntest du Menschen umbringen und könntest du auch, das mag ich auch so an dem Film, so ein bisschen sloppy dabei sein, also mit diesem dreckigen, blutbeschmierten Laken in die Reinigung gehen, die Leute so direkt beleidigen irgendwie, also einfach so direkt sagen, ich bring dich gleich um oder sowas und dann haben die es aber nicht so richtig gehört. Das ist ja bis zum Twist, der dann kommt, so die Ebene, auf der wir denken, dass das alles hier so abläuft. Könntest du es quasi so noch offensichtlicher machen. Wie weit würden die Leute mitgehen? Und das fände ich irgendwie in diesem Film voll spannend. Und dann kommt ja so irgendwann der Twist, was für mich auch halt sau überraschend war, weil ich das auch nicht wusste. Also wahrscheinlich auch ein bekannter Twist in der Filmgeschichte, gerade diese 2000er-Twist-Filme. Der ja aber auch doppeldeutig ist oder mehrdeutig. Also ganz am Ende wird ja so suggeriert, das hat alles gar nicht stattgefunden, weil er geht in diese Wohnung, da ist auf einmal diese Wohnung gar nicht mehr drin und dieser Anwalt sagt eben, der Typ, den du umgebracht hast, nee, mit dem habe ich gestern quasi so Lunch gegessen, so ungefähr. Und dann denkt man so, ah, okay, hat das doch nicht stattgefunden, soll das der Twist sein? Aber der Film löst das nie so ganz auf und dadurch finde ich, schafft er eigentlich was ganz Schönes, dass wir nämlich in einem Film, in dem wir uns die ganze Zeit erst denken sollen, ah, okay, es gibt diesen Investmentbanker und der hat auch eine dunkle Seite. Das ist ja das, wo man so reingeht. Er macht das, aber es gibt auch eine dunkle Seite. Und am Ende merken wir, naja, die dunkle Seite ist schon, was er ist, ist schon die dunkle Seite, so ungefähr. Das, was die machen, ist ja schon das, dass Leute umgebracht werden oder verarmt werden oder sowas, dadurch, dass man diesen Beruf ausübt. Und das finde ich ganz schön irgendwie so am Ende, dass wie als dann Nixon im Fernsehen ist und die gesagt haben, wie kann man eigentlich so lügen, dass jemand sagt, ja, darum geht es gar nicht so. Es geht gar nicht um das so Innere, sondern um die Existenz an sich. Und das fand ich irgendwie, ja, tatsächlich alles ziemlich, ziemlich stark.
Ich würde trotzdem ergänzen, also ich würde American Psycho jetzt auf gar keinen Fall als Dark Romans bezeichnen. Also das nur noch mal als zur Sicherheit
ja, erwähnen. Aber es gibt, ganz kurz, es gibt, ich habe auch, natürlich finde ich, ist das kein Film, der sagt, da ist eine unglaubliche Sexualität drin und wir finden das toll. Aber es gibt diese zwei Momente, als die eine Sexworkerin noch mal mit ihm nach Hause geht, obwohl er sie ja so verletzt hat. Was man natürlich sagen kann, das liegt daran, dass sie aus der Unterklasse ist und einfach das Geld braucht. Und es gibt aber auch die, als seine Sekretärin bei ihm zu Hause ist und er ihr sagt, du willst nicht, dass ich dich verletze. Und dann sagt sie sowas ganz kurz, sowas, nee, stimmt, ja, nee, will ich eigentlich nicht und geht dann. Und das sind so zwei Momente, bei denen dieses, also, wie heißt das bekannteste, also wo Dark Romans dann so losging, 50 Shades of Grey, ne? Das ist halt auch was, was so ein bisschen, finde ich, auch so ein später Spross, finde ich, dieses Patrick Bateman.
Na, es so gibt bisschen so, ist. Ja, finde ich ein guter Punkt, weil gerade, also, es gibt sicherlich Überschneidungen in bestimmten Motiven und auch in bestimmten, ja, Ambivalenzerfahrungen, die man da irgendwie durchleiden und durchleben soll. Und klar, also auch dieser obszöne Reichtum und überhaupt, dass das als so eine irgendwie abstoßend erscheint und wir wissen, dass es alles mit Gewalt und sozialer Kälte und so weiter verbunden, aber trotzdem ist es irgendwie das große Ideal für uns, wo wir auch gern sein würden. Das ist was, was auch in diesen Dark Romance Sachen und auch in sowas wie 50 die Shades of Grey ja ganz groß mit, ja, verhandelt wird. Also diese Fantasie von, man steigt irgendwie in den Reichtum auf, ist da immer wieder zu finden als erzählerisches Motiv. Also gefühlt jede zweite Dark Romance hat auch irgendwie zum Plot so eine Frau wird von irgendeinem reichen Mafia-Boss gekidnappt und gezwungen, mit ihm zu leben. Und das ist alles ganz schrecklich und sie wird misshandelt. Aber trotzdem lebt man sich auf einmal in so einer Luxusblase neu ein. Also diese Aufstiegsfantasien und diese unterschwelligen Cinderella-Märchen, die da vielleicht auch mitschwingen, sind da auf jeden Fall vorhanden und klar, dieses ja, schwierige Verhältnis von, es wird auf einmal erotisch, dass man so mit dem Schmerz und mit dem Tod flirtet und sich da an so diese Grenzerfahrungen begibt, das ist sicherlich alles vorhanden, wo die Abzweigung dann natürlich herrscht, weshalb ich das auch nochmal erwähnen wollte, ist dann in diesen jüngeren Dark Romans Geschichten, wo es ja dann also tatsächlich auch, wie der Name schon sagt, ja um Vorstellungen von Romantik geht, um Lebensverhältnisse, Beziehungsmodelle, die da ausgehandelt werden, auch Möglichkeiten, wie man vielleicht doch noch zusammenleben kann. Also viele dieser Geschichten haben ja dann auch tatsächlich so eine verquere Art von Happy End, würde ich das mal sagen. Das ist dann halt der Punkt, wo sich beide trennen. Aber klar, so diese grundlegenden Motive und so weiter sind da schon verstreut zu finden.
Zwei Punkte noch würde ich gerne aufnehmen. Die Twist-Thematik, die vermeintliche Twist-Thematik müssen wir gleich nochmal separat besprechen. Mhm. Eine Sache noch, die, glaube ich, elementar ist, das ist ja keine Aufstiegsgeschichte. Der hat diesen Job, nee, weil seinem Papa Pierce und Pierce gehört. Und sein Titel ist Vice President, was nach viel klingt, was aber in der Hierarchie ehrlicherweise im Mitmanagement ist. Und als Charakteristik, also es ist natürlich ein Achievement, also ich will niemandem zu nahe treten, also es ist natürlich ein Achievement, dahin gekommen zu sein, jetzt nicht für Patrick Bateman, sondern im Allgemeinen, aber es ist die Rangordnung in der Hierarchie, wo man die meisten Freiheiten arbeitstechnisch hat, mit der wenigsten Verantwortung. Was ich damit meine, dass wir ihn so wenig arbeiten sehen, hängt damit zusammen, dass er viele Level unter sich hat, die Nachtarbeit machen. Und gleichzeitig ist aber niemand von denen, die berechtigterweise wirklich irgendwie mit ihrem Namen unterzeichnen müssen, Verantwortung tragen. Und in diesem Zwischenlevel befindet er sich da, reißt da absolut nichts, obwohl seinem Papa der Laden gehört. Und dieser ominöse Fischer-Account, der sachlich vom Job her nicht so richtig viel Sinn macht, aber in der Geschichte ist es das, was offenbar jeder will. Nicht mal den kriegt er. Er kriegt die Reservierung auch aus gutem Grund ja nicht, weil er überhaupt kein wichtiger Spieler in diesem gesellschaftlichen Gefüge ist. Und es ist also dahingehend überhaupt keine Aufstiegsgeschichte, weil das Geld und das Aussehen hat er von vornherein, er versucht es ja nur zu konservieren. Und ich finde gerade die Stellen, in denen er Obdachlose tötet, kann man durchaus so lesen, dass das quasi ein Akt aus seiner Sicht ist, um den Kapitalismus und seine Rolle zu erhalten, weil diese Idee von, das System funktioniert nicht für jeden und es kann passieren, dass man das alles nicht mehr hat, aus seiner Welt rausgekattet werden muss, weil das ist die einzige Bedrohung für ihn. Und das Faktum, dass er in Dors ja niemals reinkommt, ja, wird er im Zweifel auch nie, wird ihm nie gelingen. So,
das dieses ist ja Reinheitsritual, ne, das finde ich, ja, das finde ich stark, das gibt es öfter. Also er muss die Haut reinhalten, er muss sich aber auch moralisch reinhalten manchmal, also weil dann die großen Reden geschwungen werden müssen kurz. Und genau, und er muss es dann tatsächlich vielleicht da auch symbolisch dann töten. Das ist wie so ein religiöses Reinheitsritual, was wir gefühlt alle auch durchführen müssen eigentlich die ganze Zeit, die wir uns ja alle in diesem System befinden. Und wenn ich es richtig verstehe, wir wahrscheinlich auch alle zu den oberen 10% gehören. Also neulich habe ich wieder so Zahlen gehört, wo man selber mit seinem Gehalt auch mit drin wäre, wenn es immer heißt, die oberen 10% sind die, die Welt so verschmutzen.
Aber gut zu wissen, Christian, dass du dazu gehörst.
Das war nicht viel, also Clara, aber mach gern weiter, ja.
Ja, so genau. Und die zweite Punkt, den wir uns annehmen müssen, ist eigentlich für mich der Kernpunkt an dieser ganzen Story. Gibt es den Twist oder gibt es den nicht? Und ich würde sagen, also ich bin ganz, wirklich, habe da eine ganz starre Position und sage, den Twist gibt es nicht.
Ja, was meinst du mit dem Twist?
Alles passiert. Also, wir sehen ihn morden und die Geschichte endet, dass die Morde ohne Konsequenzen bleiben und auch nicht nachweisbar sind, was noch unterfüttert wird mit manchen Szenen, die ins Surreale gleiten, weirde Explosionen oder bestimmte Sachen verdichten sich, dass ja dann die Interpretation nahelegt, es könnte alles nur ein Traum gewesen sein. So, das ist ja der Twist. Der vermeintliche, vordergründige Twist, den du meintest, oder?
Ja, ich will auch noch mal kurz sagen, mir fällt das jetzt öfter auf, dass man manchmal Sachen intradiegetisch liest, die auch symbolisch sein können. Ne? Also da würde ich einmal noch mal kurz einhaken wollen, dass du sagst jetzt, der macht nichts, weil er auf dieser Rolle ist in dieser Firma. Aber man könnte natürlich auch sagen, das ist symbolisch natürlich gemeint. Also das soll quasi auch erzählen, dass das, was diese Leute machen, keine richtige Arbeit eigentlich ist oder dass sie schmarotzen oder sowas. Weil wir sehen ja auch andere Leute, also seine Sekretärin sehen wir arbeiten, aber nicht so richtig arbeiten. Und deswegen finde ich so die Frage immer, hat das jetzt wirklich stattgefunden oder nicht? Das ist ja gerade die Offenheit, die der Film uns geben möchte, ne? Dass er uns quasi jetzt sagen will, okay, diese beiden Möglichkeiten lege ich dir jetzt hin, jetzt kannst du dir überlegen, was finde ich denn interessanter, wo gehe ich mit, was macht das für mich auch auf an Deutungsebenen, und ich finde beide Deutungsebenen natürlich interessant. Ich finde die erste, die du jetzt ansprichst, interessant zu sagen, diese Leute kommen mit allem weg. Und weil sie ihn, genau, da einfach in der Firma behalten wollen oder weil er der Sohn des Chefs ist oder weil die einfach so eine hohe Stellung haben in der Gesellschaft, ist es eigentlich allen egal. Dann kumpelt sogar der Cop mit dir ab oder er findet da eine Lüge, weil er keinen Bock hat, dich dran zu kriegen. Die andere Seite ist aber auch interessant zu sagen, wenn du quasi in so einer Position bist, wo es um so ein ständiges Gewichse geht, wo es so ständig darum geht, dass du deine eigene Geilheit so unter Beweis stellen willst, dann muss das irgendwo hin, dann führt das zu irgendwas. Und das kann quasi so weit gehen, dass es eine eigene Psychose wird, in der du diese Vorstellung hast, wie du Menschen umbringst. Vielleicht, um dich rächen zu wollen an den Leuten, vielleicht, um deinen Hass auszuleben, vielleicht auch, weil du dir eigene Homosexualität zum Beispiel nicht eingestehen kannst. Das gibt's ja auch, ne? Diese vielleicht Lesart da drin, so, da gibt's ja den einen Arbeitskollegen von ihm, der sich da so nähert, so, also dass man so eine Hypermaskulinität vielleicht performen will, die man gar nicht möchte und so. Also ich würde gar nicht sagen, dass der Film so super interessiert daran ist, sich für eine der beiden Sachen zu entscheiden. Das ist ja das auch, glaube ich, was Bret Easton Ellis zu seinem Roman selber gemeint hat mit diesem unreliable Narrator, dass wir quasi im Roman noch eine dritte Ebene haben, dass die ganze Erzählung komplett gar nicht, also wisst ihr, dass es einfach nur eine Erzählung quasi ist, die es überhaupt nicht gibt, so ungefähr. Aber ich würde sagen, diese Offenheit ist angelegt. Aber wenn ich so jemand wäre, der diese Cinema-Sins-Videos machen würde, dann würde ich sagen, es gibt eine Szene, in der wir sehen, wie eine Leiche durchs Foyer schleift und die eine Blutspur hinterlässt. Und wenn er die Leiche ins Auto einlädt, sehen wir im Hintergrund keine Blutspur im Foyer. Also wenn ich stark machen wollen würde, dass es nur ein Hirngespinst wäre, wäre das mein Beweisstück. So, ich gebe weiter an die Verteidigung. Jannik Nolting.
Na, man, danke, euer Ehren. Ja, also man kann erst mal prinzipiell sagen, welche Rolle spielt's, weil, wie ihr das auch schon beschrieben habt, also egal, welche Deutungsmöglichkeit man da jetzt für sich heranziehen möchte, man kommt immer wieder zu der Ausgangsfrage und zu dem, ja, grundlegenden gesellschaftlichen Konflikt und diesen Bildern zurück, die der Film nun mal aufmacht. Also ganz gleich, ob nun das nur im Kopf stattfindet, diese Gewaltfantasie, oder ob er sie wirklich ausübt. Für mich sind die spannendsten Momente relativ am Anfang, wo das noch nicht so einen großen Raum einnimmt. Also es gibt gleich in den ersten paar Minuten diese Szene in dem Nachtclub, wo er diese Gewaltfantasie gegenüber der Bardame äußert. Und diese Bardame dreht sich aber einfach um und man fragt sich gerade, hat sie diesen Fluch und diese Gewaltfantasie überhaupt gehört, oder ist da die Musik vielleicht gerade zu laut, oder ist das wirklich was nur wir quasi als Kinopublikum oder als Publikum des Films wahrnehmen konnten, ist das was in seinem Kopf stattfindet? Also diese kleinen Sachen, da ist es für mich am spannendsten, und das Element von ganz gleich, ob das nun real stattfindet oder nicht, er kommt immer wieder damit davon, das ist auch schon recht früh angelegt und auf den Punkt gebracht, wenn er die Leiche da rausschleppt und dann kommt da irgendwie der andere Typ und das Einzige, was er fragt, ist irgendwie, von welcher Marke ist dieser Wäschesack, wo die Leiche drin
so
versteckt ist.
So nebensätzlich, Jean-Paul Gaultier, habe ich auch noch nie gesagt.
Ja, irgendwie Louis Vuitton oder irgendwie sowas, genau. Also das sind die Momente, wo das eigentlich schon für mich auf den Punkt gebracht ist. Ich würde trotzdem so als Kritikpunkt anmerken, und das ist auch in der Tat was, wo der Film für mich so seine größte Schwäche hat, wie viel Raum das dann einnimmt, diese Frage in der zweiten Hälfte. Ich kann nicht mehr ganz rekonstruieren, wie stark das im Roman der Fall war, weil ich den nicht mehr so präsent habe. Also dieser erzählerische Strang und die Frage, ist das eigentlich wirklich passiert, das gibt es auch da, und auch im Roman gibt es diese unsicheren Momente, wo er auf einmal zu zweifeln beginnt, wo sich Sachen als ganz anders entpuppen, als er sie eigentlich zuvor wahrgenommen hat. Aber dieses Rätselraten, was dann in dem, vor allem im letzten großen Akt auch des Films dann angestellt wird, auch diese Verfolgungsjagd, und dann klappert man da so Station für Station ab, was jetzt dann doch auf einmal ganz anders gewesen sein soll, das nimmt schon sehr viel Raum ein, und das rückt das schon gefährlich nahe in so eine Richtung einer gewissen Pathologisierung, dass man es dann vielleicht doch wieder so ein bisschen in der Distanz rücken kann und sagt, na gut, der ist halt einfach irgendwie komplett wirr und wahnsinnig im Kopf und bildet sich da die ganze Zeit irgendwelche Sachen ein. Also da macht es sich der Film selber vielleicht auch ein bisschen schwer, wenngleich ich trotzdem im selben Moment mich wieder relativieren würde und sagen, ja, irgendwie, es würde auch was fehlen, wenn das nicht drin wäre. Also deshalb, ich bin da sehr hin und her gerissen. Ich glaube, wie gesagt, es könnte ein bisschen weniger Platz einnehmen, und letztendlich der Punkt, zu dem er wieder kommt, und da reichen sich ja dann Film und Roman die Hand, also diese Frage von, vielleicht will dieses System und vielleicht wollen die Patrick Batemans dieser Welt selbst eine Strafe für ihr eigenes Vergehen, aber das wird einfach nicht möglich, weil diese Sanktion wird nicht passieren. Das ist ja dann wieder ein sehr starkes Statement, mit der diese Geschichte dann endet.
Also ich habe eine etwas andere Lesart immer noch von dieser ganzen Thematik. Und Christian, wenn du sagst, der Film will sich nicht festlegen, stimme ich dir zwar zu, aber ich will mich festlegen, weil man kann Patrick nicht so einfach vom Haken lassen, zu sagen, es wäre nur in seinem Kopf. Weil in dem Moment, in dem man sich in diese Lesart begibt, relativiert man jegliche Kapitalismuskritik. Vielleicht nicht bis ins Letzte, aber die wesentlichen Punkte. Und für mich der allerwesentlichste Punkt ist doch, dass die anderen Leute es einfach nicht interessiert, ob er das macht oder nicht. Und dazu braucht es, meiner Erachtens nach, das Element, dass es real ist, weil für mich ist die Kritik in dem Film auch gar nicht an der Figur Patrick Bateman, weil der hat sogar im Vergleich zu allen anderen manche lichten Momente, auf die ich vielleicht gleich auch noch kommen kann. Aber alle anderen sind auch so eiskalt und nur auf sich fokussiert und nur an der Oberfläche, wobei ich den Oberflächenpart gar nicht unbedingt kritisieren würde, das kann man auch nochmal abkoppeln, dass die das nicht interessiert, ob der Obdachlose tötet oder Personen, die eben ihm ausgeliefert sind. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und wir wissen gar nicht, ob das nicht die ganzen anderen Dudes alle auch machen und das irgendwie zum Programm in dieser Geschichte dazugehört und die Bardame, die du angesprochen hast, Yannick, das sehr wohl gehört hat, aber jeden zweiten Tag diese Story ungefähr hört und sich denkt, ja gut, was soll ich jetzt damit anfangen?
Ja.
Und dass er damit davonkommt, kann entweder so gelesen werden, wie ihr auch schon meintet, im Sinne von, ja, er kann sich's aufgrund seiner Stellung erlauben. Es kann aber auch umgedreht bedeuten, egal was er macht, er wird nicht sichtbar. Nicht mal, wenn er die schlimmsten Verbrechen begeht, kann man ihn von Paul Allen und von den anderen Oliver Peoples Brillenträgern unterscheiden. Nicht mal das, weil er so in dieser Menge untergeht, bei allem versagt und er versagt sogar dabei, irgendwie damit herauszustechen. Und da würde ich ihn nicht vom Haken lassen. Und das mit der Blutspur finde ich total interessant, das ist mir noch nie aufgefallen, das muss ich mir danach sofort angucken.
Habe ich auch
nicht. Und ich hoffe, dass ich es irgendwie zurechtbiegen kann, aber ich würde zum Beispiel auch bei einem Argument... Stimmt,
das war mein Gefühl beim zweiten Mal schauen, ich habe heute Morgen dann noch ein zweites Mal geguckt.
Es gibt ja das Argument zum Beispiel auch, warum hört in dem Haus niemand die Kettensäge? Warum reagiert darauf niemand? Das ist dann auch ein Argument von, ja, die kann nicht real sein. Man kann es aber auch so, finde ich, lesen, wie zum Beispiel diese komische Mordwaffe No Country for Old Men von Anton Chigurh, die extrem ist und auch da wundert sich niemand. Oder man kann es aber auch da lesen, dass die Nachbarn beim Kettensägengeräusch nicht mal gestört sind, weil es sie einfach nicht interessiert. Und Mary Harron macht einen ganz interessanten Vergleich in einem Interview auf zu Rosemary's Baby, dass insbesondere auch den Opfern kein Gehör geschenkt wird und die wahllos durch New York rennen und nach Hilfe suchen, aber da hilft halt niemand, weil es niemanden interessiert.
Aber das, also ich will gar nicht jetzt auf dieser Ebene so rein, jetzt dich davon zu überzeugen, dass es nur ein Trauma war. Ich finde ja diese Offenheit gerade gut, aber das Apartment von Paul Allen ist doch zum Beispiel ganz weiß gestrichen, so indem er vorher noch die ganzen Leute brutal gemordet hat. Also wie funktioniert das bei dir jetzt mit dieser Idee, er kommt mit allem weg? Hat er das dann beauftragt und das war den Leuten egal? Oder?
Naja, also die Maklerin am Ende, oder ich bin mir gar nicht mehr sicher, welchen Beruf sie hat, die müsste in meiner Logik ja sehr wohl wissen, dass da Leichen im Schrank waren, aber die hatten finanzielles Interesse daran, dass sie da einfach weg sind.
Also, okay, ja, ich merke, das ist für mich da nicht so, da brauche ich gar keine so Partei ergreifen, glaube ich, was jetzt da die richtige Interpretation ist, sondern ich finde beide irgendwie total spannend, ja.
Ja, ich glaube, die Beobachtung, was Clara gesagt hat, das trifft doch absolut zu, das leuchtet mir ein. Also diese Gleichgültigkeit gegenüber allem Leid, auch von den anderen Leuten, die jetzt nicht Patrick Bateman sind. Also ich glaube, das ist schon was da angelegt ist. Niemand macht die Tür auf, so diese, dass der Obdachlose da in der Seitengasse ganz jämmerlich verreckt. Das gehört irgendwie auch zum Alltag dazu in dieser Welt, die da gezeigt wird. Überhaupt, also die hatte einer von euch vorhin auch schon angesprochen. Das ist ja schon so eine der, wie ich finde, auch stärksten und düstersten Szenen, wie am Anfang, wo er den Obdachlosen tötet, also dieses diese Standpauke, warum suchst du dir nicht einfach einen Job, und dann als sich der Mann gerade aufrichten will, wird ihm dann halt das Messer irgendwie in die Brust gestoßen. Ich glaube, das, also es ist natürlich eine sehr plakative Szene, aber sie trifft ja immer noch zu, also wie auch
so
in Deutschland
Christian
heute.
Lindner. Also so
ja, genau,
so
also alle, ja. Alle Parteien der sogenannten demokratischen Mitte und des rechten Spektrums, die genau das Gleiche sagen, so warum seid ihr zur Hölle arm, sucht euch gefälligst einen Job, sucht euch einen besseren Job, und dann hilft man aber nicht diesen Leuten, dass sie irgendwie einen besseren Job finden, sondern man sagt dann, wir streichen euch jetzt das Geld, was natürlich nicht dafür sorgt, dass diese Leute einen Job bekommen, sondern dass es ihnen einfach noch schlechter geht erstmal als ohnehin schon, und ich glaube, das ist ja in diesem Bild, also in diesem Dolchstoß einfach ganz deutlich zum Ausdruck gebracht. Also da hat sich über die ganzen Jahrzehnte nichts geändert, ist für mich ein sehr starker Moment, Dann, was ich noch erwähnen wollte, ich finde dieses Les Miserables-Detail immer ganz nett, was ja sowohl im Roman als auch im Film vorkommt. Also im Film spiegelt sich das Gesicht in dem Plakat auf der Toilette. Im Roman ist es noch, da taucht es auch als Schallplattenaufnahme zwischendrin auf und so weiter, dieses Musical. Was ich auch ganz interessant finde, also einmal natürlich der oberflächliche Stoff von einer versuchten Armenrevolution, über die man sich dann quasi so siegessicher erhebt. Und dann denke ich mir umgekehrt, na ja, letztendlich dieses Musical selber ist ja auch sowas, das ist ja ja, es ist einerseits ein Parteiergreifen für diese Armen und Ausgestoßenen der Gesellschaft. Zugleich ist das ja trotzdem ein Stoff, wo sich heute noch Leute für 200 Pfund oder 200 Dollar Tickets schön zurechtmachen, um da zu sehen, wie die Armenrevolution scheitert und niedergeschlagen wird und wie sie dann ins Reich der Träume und der Nahtoderfahrungen nur noch mal verbannt wird. Also das ist auch ein sehr spannender und ein sehr ambivalenter Stoff an sich. Und das finde ich eigentlich nur passend, dass der hier aufgegriffen wird mit der Popularität, die er ja heute immer noch hat.
Ja, das ist gut mit diesem Klassencharakter, wie du es jetzt nochmal ansprichst, weil das ist natürlich auch was, wie man das, was du angesprochen hast, Clara, sehen kann. Diese Austauschbarkeit steht natürlich auch für eine Klasse einfach. Ne? Das ist so die Managerial Class, die wir da sehen. Die sehen alle gleich aus, die haben alle die gleichen Sachen und so. Das ist alles genau die gleiche Person. So, das ist so ein großer Blob. Und da würde eine Frage von mir anschließen. Ist der Film denn aber, entlarvt der Film denn auch uns? Weil das ist natürlich einfach. Ich mache jetzt eine Christian Lindner-Parodie, da ist so ein Typ, der fährt irgendwie einen Porsche, der bringt Leute um, was für ein Arschloch. Ja klar, die da oben, die Investmentbanker und sowas. Gut, Clara, ich weiß nicht genau, in welchen Kreisen du in London unterwegs bist. Vielleicht wäre das schon auch entlarvend. Aber ich meine so, wenn man nicht so reich ist, wenn man nicht da jetzt an der Wall Street irgendwie zockt, fühlt ihr euch denn auch angegriffen von diesem Film? Weil ich fand doch noch mal eine Szene ganz interessant. Als die da sitzen mit diesen Punks, und weil der eine, glaube ich, so eine Freundin hat, die irgendwie da in der Gegenkultur ist oder so, sitzen die dann da. Und dann schwingt er ja diese große Rede und sagt, na doch, es gibt so viel irgendwie. Wir müssen natürlich die Apartheid beenden und wir müssen natürlich dies machen und jenes machen und der globale Süden und bla bla bla. Und da dachte ich dann schon mal, eigentlich hat das keinen politischen Wert, wenn man über Politisches redet oder sich so öffentlich positioniert, so doll. Also wie wir das immer denken. Das ist eine Kritik, die es natürlich schon immer gibt an der linksliberalen Öffentlichkeit. Aber ich denke auch selber so als Podcaster, ja, man erzählt immer viel von Feminismus und Klassenkampf und keine Ahnung. Hat das eigentlich einen großen Wert, außer dass Leute, die das hören, sich auch vielleicht bestätigt fühlen darin, dass sie diese Ansichten haben? Oder hat tatsächlich doch nur politischen Wert am Ende, wenn man irgendwas tut? Oder sind wir nicht alle einfach nur solche Patrick Batemans, die halt, wenn es gut passt, wenn das Mikrofon an ist, halt irgendwas so erzählen mit Apartheid und heute wäre das dann der Nahe Osten und sowas? Oder muss man aus diesem Film nicht doch mitnehmen? Nein, den politischen Wert hat halt politisches Handeln. Und also da habe ich mich dann doch auch vor den Kopf gestoßen, gefühlt selber und mich selber so ein bisschen auch so darin erkannt und gedacht, nee, das ist schon ein Film, der auch nicht nur jetzt es sich vielleicht ganz einfach macht und einfach nur sagt, ja, die da oben an der Wall Street, die sind das Problem, sondern wir sollen schon auch so ein bisschen uns selber, glaube ich, in ihm erkennen, zumindest ein bisschen vielleicht. Oder fühlt ihr euch, oder würdet ihr sagen, das ist eigentlich ein großes Problem, dass der Film irgendwie nicht so entlarvend ist, sondern man kann sich da gut abgrenzen eigentlich zu dieser Figur?
Na, ich hatte es ja schon angedeutet bei dieser Frage auch der Pathologisierung von diesem unzuverlässigen Erzählen und diesen Einbildungsfragen. Er macht es, glaube ich, schon manchmal leicht, sich das von sich wegzustoßen, aber ich würde trotzdem sagen, ja, natürlich handelt das irgendwie von uns allen, die irgendwie in so einer westlichen Industrie- und Konsumgesellschaft in einigermaßen gesicherten Verhältnissen leben und jetzt vielleicht nicht jeden Tag um unsere Existenz bangen müssen, dass natürlich immer eine gewisse Ambivalenz in unserem alltäglichen Handeln zu finden ist. Von einerseits hat man irgendwie hehre Ziele und will vielleicht aktivistisch unterwegs sein und so weiter, aber am Ende des Tages sind auch wir irgendwie in diesem Kreislauf gefangen, dass es in erster Linie darum geht, dass unsere Bedürfnisse erstmal befriedigt werden und dass uns, das haben wir ja nun breit erläutert, dass uns diese Welt ja trotzdem in gewisser Weise anzieht. Nicht, dass wir gern diese menschlichen Monster sein wollen, aber diese absolute, alles ist jederzeit verfügbar, diese Konsumsphäre, die uns da so schillernd, aber auch abstoßend im selben Moment gezeigt wird, dass die ihre gewissen Reize hat und dass man sich vielleicht ein bisschen ertappt davon, dass man denkt, na, so ein bisschen geil ist es vielleicht schon, wenn wir das auf TikTok sehen, wie da irgendwie die millionenschweren Influencer ihr ach so tolles Leben zur Schau stellen. Wir finden es zwar schrecklich, aber so ein bisschen geil ist es auch doch, wenn man das so sieht und wenn man sich vorstellt, man kann irgendwie so unbeschwert in den Alltag hineingehen. Also ich glaube, das ist schon was, wo uns der Film auch auf uns selber zurückwirft. Vielleicht schließe ich dazu sehr von mir auf andere, kann natürlich sein. Ich muss auch sagen, ich habe mir auch vor 2 Jahren in London für 90 Pfund ein Ticket für Les Miserables gekauft. Also das nochmal am Rande erwähnt.
Ich dachte so ein Apartment, ja, wo niemand ganz weiß, was da passiert.
Okay. Ja. Also erstmal ist es ein bisschen schwierig, mich davon abzugrenzen, weil ich genau den Beruf, den er macht, ja selber gemacht habe. So, aha. Das ist mal das eine. Andererseits bin ich ja dadurch, dass ich einfach eine Frau bin, irgendwie in einer anderen Perspektive auf diese Sache automatisch, was jetzt nicht mich nicht entlässt aus der Verantwortung, aber jetzt nicht 1:1 mit Patrick vergleichbar ist, würde ich hoffen. Aber was das Entlarven oder was das Universelle ja ist, einerseits ist, was Yannick gesagt hat, zu 100% okay, worin besteht denn trotzdem die Anziehungskraft oder was ist die Ästhetik, auf die man trotzdem anspringt, und das andere ist einfach jegliche Konsumentscheidung, die in irgendeiner Weise in diese Richtung geht, ist ja im Prinzip ein Beitrag dazu, dass dieses System funktioniert. So. Mhm. Und das betrifft jetzt ziemlich jeden von uns, und ob man daran viel machen kann oder nicht, ist eine andere Frage, aber das reicht ja in jegliche Ecken.
Eine ist ja auch die Kulturkritik, dachte ich dann auch noch mal. Bei dieser Szene hat mich dann auch irgendwie überrascht, dass im Zeitpunkt des Mordes Patrick Bateman ansetzt zu diesen großen kritischen Betrachtungen oder ja eigentlich Verteidigungen von Whitney Houston und anderen Alben und nochmal erzählt, das ist eigentlich hier der Höhepunkt und das ist das Tollste, und manche machen sich ja sogar drüber lustig, ja, dass er dann so, du hast CDs von Whitney Houston, und dann sagt er, ja, The Greatest Love of All, das ist eins der größten Werke überhaupt, und im Hintergrund hört man dann tatsächlich ja so die Orchesterversion von diesem Song, während er das gerade so erzählt. Wie habt ihr das denn so gesehen? Also dieses, war einerseits dachte ich so, aha, das ist schon sowas, was das Guilty Pleasure oder das Nicht-Guilty Pleasure so vorwegnimmt, also so ein Turn vielleicht in der Filmkritik, indem man wirklich nochmal so die Popmusik auch feiert und versucht zu schätzen. Er sagt sowas, ich fand den Satz irgendwie ganz gut, dass er sagt, dass ja, Phil Collins in seiner Solo-Karriere, das ist irgendwie narrower, aber irgendwie auf ein breiteres Publikum, und das ist gerade das irgendwie Geniale so daran. Wie, Yannick, wie siehst du das, diesen Filmkritiker, oder das ist jetzt Musikkritik, die da so passiert, diesen Habitus, was, wie passt der für dich so in den Film rein?
Dass der das Populäre mag.
Ja, dass er zu diesen großen Verteidigungen und ja auch so eine Art also wir sind ja so der Überinterpretations-Podcast. Ich liebe das ja, ne? Also wir gehen direkt rein und sagen so, wie lässt sich das lesen? Keine Ahnung, was, wo, glaube ich, viele sagen wollen. Könnt ihr mal vielleicht eine Szene nacherzählen? Könnt ihr mal noch ein bisschen mehr über Schauspiel reden und sowas? Wir sind gleich, ah ja, das ist der Kapitalismus, dies und das. Und da, so ist er ja auch so ein bisschen, dass er direkt so mit einer Inbrunst da so reingeht und da diese Popmusik so auseinander nimmt. Da habe ich mich auch so ein bisschen wiedererkannt tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du das auch.
Also wiedererkannt habe ich mich da nicht, weil ich gehöre, glaube ich, nicht zu den Leuten, die gleich über jedes Pop-Thema so lange Monologe halten könnten auf Anhieb. Ich weiß nicht, ich habe mir da gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht, aber es passt natürlich insofern, als auch das ja so eine gewisse Kälte und Gleichgültigkeit hat. Also dieses, ja, da wird vielleicht so eine gewisse Form des kulturellen Kapitals irgendwie mitverhandelt, und das ist auch irgendwie so eine Facette der Persönlichkeit, die sich so möglichst umfassend ausprägen soll, aber am Ende, welche Rolle spielt es eigentlich? Also okay, dann sagt er da irgendwie ein paar Trivia-Facts auf und hält da so einen Monolog über das Populäre, was vielleicht ohnehin jeder irgendwie kennt und was jetzt nicht ein spezifisches Fachwissen vielleicht nochmal an sich voraussetzt, was dann gleich wieder übergeht in die nächste Mordszene. Also das ist ja auch diese eine Meme-Szene im Grunde genommen, wo er dann die Axt auspackt und da irgendwie über die Musik redet und dann diesen Typen da ermordet. Also, dass das alles so gleichwertig nebeneinander gestellt wird, ich glaube, das ist ja für mich das eigentlich Interessante daran. Aber wie gesagt, ich habe mir jetzt über die Frage konkret, warum dann nun welche MusikerInnen ausgewählt werden und worüber er da genau spricht, habe ich mir nicht die großen Gedanken gemacht.
Hm. Weil ich glaube, ursprünglich war es so angelegt, ich weiß nicht, wie du das siehst, Clara, ist es, glaube ich, so angelegt, dass er versucht, also wenn man den Film so liest, dass man sagt, na, es geht halt um einen Psycho und der versucht jetzt so normal zu wirken, deswegen redet er über Phil Collins oder über Whitney Houston oder sowas. Und das ist so das Lachhafte quasi. Aber ich jetzt, 25 Jahre später, wo wir wirklich die großen Think Pieces natürlich dauernd haben, warum Charlie XCX und Beyoncé und Taylor Swift die größten Künstler aller Zeiten sind und sowas, denke so, ja, vielleicht hat er einen Punkt in dem, was er da eigentlich so erzählt. Ja, wie hast du es gesehen, Clara?
Also, ich habe zwei andere Gedanken noch zu diesen exzessiven Musikkritiken, die immer wieder eingebaut werden. Und die sind in der literarischen Vorlage noch viel extremer, weil es über Seiten geht, wo er wirklich monologisiert, wie er was findet. Und die eigentlichen Meinungen, die da ja hervorstechen, sind relativ, also nicht polarisierend, sondern eigentlich einfach Common Sense oder worauf sich einige Leute einigen können. Woran mich das aber als Art und Weise eine Geschichte oder einen Charakter zu erzählen, stark erinnert hat. Und sorry, da mache ich jetzt gerade selber so ein bisschen den Buch Patrick Bateman, weil es für mich ein Rückgriff auf Dorian Gray ist und eine Frage, wie man Hedonismus darstellt und wie sich jemand, der Exzentriker ist, was Dorian Gray und Patrick ja beide sind, weil die im Außen leben, an der Oberfläche, wofür die sich interessieren und wie die Hedonismus leben, ist so ein Reinsinken in verschiedene Themen und Materialität von Dingen, die man eigentlich eher erfüllen als beschreiben sollte. Und bei Dorian Gray sind es eher Edelsteine, Essen, Getränke, wo es diese exzessiv langen Seiten darüber gibt, wie die einzelnen Details beschrieben werden. Und hier ist es halt die Musik. Das ist das eine. Das zweite an diesen Szenen ist, da interessiert er sich jetzt für was, was ja absolut mal ein Hobby ist im Vergleich zu allem, was er sonst den ganzen Tag macht. Irgendwie, woran man anknüpfen könnte oder wie du sagst, wo er vielleicht versucht, eine Verbindung zu jemand anderem herzustellen. Aber auch das misslingt ihm, weil diese ganzen Monologe interessieren auch wieder keinen und kommen nicht an. Und dann noch ein streitbares Easter Egg, was ich vorhin nicht bemerkt habe, aber jetzt, wo du meintest, dass es vielleicht auch er als Psychopath oder als Außenseiter versucht, sich was anzunähern, was Normalität gibt, es ist interessant, dass in der Szene, wo Willem Dafoe als Detektiv in seinem Büro sitzt und ihn anfängt zu blenden, weil er seine Reflexe testen will, um ihm näher zu kommen, dass das mit einem Plattencover passiert und Willem Dafoe wiederum die Musik nutzt als Mittel, um sich an denjenigen, den er eben verfolgen will, also Patrick, anzunähern, weil er denkt, okay, dafür hat er vielleicht einen Softspot. Von daher finde ich das mit der Musik auch einen wahnsinnig gut gewählten Kontrast. Und zu dem Whitney Houston-Song im Orchester, in der Orchesterversion, es ist also die Orchesterversion deswegen, weil Whitney Houston nicht in dieser Nagelpistolen-Szene. Oder, nee, ist es die Axt-Szene, sorry, aber in der Tötungs- oder versuchte Tötungsszene vorkommen sollte. Deswegen ist es die Orchesterversion. Was man vielleicht verstehen kann.
Ich fand das übrigens sehr interessant beim zweiten Mal schauen heute Morgen noch, dass Willem Dafoe diese Huey Lewis and the News CD ja rausnimmt. Und so sagt, ey, kennst du die, habe ich mir gerade gekauft, so ungefähr, was ja so ein Mindfuck-Moment für den Zuschauer auch sein soll, so von wegen so, das ist ja gerade das, worüber er jetzt vorher so lange geredet hatte. Und dann sagt Patrick Bateman so, nee, ich höre das nicht, das Huey Lewis klingt mir zu schwarz. Und das finde ich irgendwie so krass, dass er also eigentlich etwas, wofür er ja, wenn man so lesen möchte, eine Inbrunst hat, gerade für diese Musik, also gerade etwas, was vielleicht sein Kern ist, da muss er jetzt quasi dann den rassistischen, so weißen Mann quasi so, also damit mit dem Argument versucht er das abzuwiegeln, dass er sagt, nee, das klingt mir eigentlich zu schwarz. Und das ist auch wieder so ein Kommentar auf diese unterdrückten Seiten von sich, die man so vielleicht in der Arbeitsöffentlichkeit auch nicht zeigen kann oder so. Also das finde ich irgendwie schon ganz interessant. Du hast den Roman gerade nochmal angesprochen, Clara. Und ich habe das jetzt öfter gehört in Bezug auf diesen Roman, dass es immer heißt, dieses seitenweise. Da wird dann seitenweise werden die Tötungsorgien gezeigt, seitenweise werden die Routinen von ihm gezeigt, seitenweise, sagst du jetzt gerade, wird über die Musik gesprochen. Das scheint ja so eine Nebeneinanderstellung zu sein in dem Roman, die ja so ein bisschen, das frage ich mich manchmal, das gibt's doch bei Benjamin, oder? Dass quasi die reine Ästhetik ist dann, kippt wieder in den Faschismus so ungefähr. Da sind wir ja mittlerweile stark wieder drin, wenn man sich so eine Hyperästhetisierung von allem anschaut, so irgendwie bei Instagram oder so. Ich weiß nicht genau, wie das in dem Roman funktioniert, weil das ist etwas, was ja der Film durchaus nicht tut. Also es ist ja nicht so, dass der Film sich an diesen Tötungsorgien jetzt labt und die quasi neben diese Routinen stellt, zum Beispiel von ihm. Sondern das sind Sachen, die passieren eher off-camera, die passieren eher in so Momenten, wo dann auch die Musik laut wird und so. Die passieren eher im Raum, den wir nicht sehen. Und dadurch denken wir dann drüber nach, wohingegen ich im Buch das Gefühl habe, aber da müsst ihr mich korrigieren, dass das gerade der Witz des Buches ist, dass das so nebeneinander gestellt wird und dadurch da eine Beziehung wahrscheinlich irgendwie aufgemacht werden soll. Oder irgendwie soll das ja irgendwas und sagen dann, dass einerseits ewig beschrieben wird, wie jemand sich die Haut putzt und dann andererseits ewig beschrieben wird, wie man irgendwie einen Schädel zerteilt.
Ja, der hat halt noch viel stärker dieses Aufzählende, also dieses ständige Name-Dropping, genau, und das Nennen von Marken. Und das ist gleich, also ich habe nur vorhin noch mal grob reingeblättert, aber gleich eines der ersten Kapitel ist ja dann noch eines im Roman, wo diese berühmte Morning-Routine beschrieben wird. Und auch da, also da wird noch viel stärker dieses bis zum Erbrechen irgendwelches Aufzählen von Namen und jede einzelne Gegenstand in der Wohnung wird nochmal in seinem Herstellernamen benannt und so weiter. Und das macht der Roman immer und immer wieder, also bis zum Erbrechen. Und das ist schon was, wo ich sage, ich finde die Verfilmung als Romanverfilmung geglückt und ich finde den als Film an sich auch stark. Und wir haben jetzt schon alles rausgearbeitet, was da an Punkten interessant ist. Aber wenn ich es dann doch mal vergleiche, muss ich sagen, der Roman hat halt gerade in der Frage die größte Radikalität und ist irgendwie dann noch markanter. Und es meint nicht, dass ich in dem Film jetzt unbedingt die Gewaltdarstellung vermisse, die ja viel extremer noch ist im Roman. Aber ich glaube, allein dieses ständige Beziehen auf die Umwelt und dieses Name-Dropping und so weiter, vielleicht hätte man da doch im Film nochmal andere Mittel finden können, um das irgendwie aufzugreifen und das auch irgendwie noch stärker, noch zyklischer, noch mehr bis zum eben Erbrechen auch für das Publikum, das nochmal zeigt. Ich glaube, da wäre noch viel Spielraum nach oben möglich gewesen, um damit zu experimentieren. Also das vermisse ich da so ein bisschen.
Also was eben auch das Buch so brutal macht, ist ja diese Monotonie. Also nicht nur das Gegenüberstellen, sondern dass die Morde auch gar keinen Peak oder gar keinen Ausreißer in der Geschichte darstellen, sondern eingeflochten werden. Und es geht, also dieser Schwall, Yannick, wie du es schon gesagt hast, von Markennamen, von Celebrities, von Orten, von Personen in einem runtergeratter Monoton, dass man so wie seine CD-Monologe halt nicht mehr hören kann. Und dazwischen passieren die widerlichsten Sachen, aber die stechen gar nicht hervor, sondern es ist einfach nur so ein Eisblock von Horror, der für mich im Buch eben am Ende auch weniger aufgelöst wird, als es eben im Film passiert. Wie wir ja schon besprochen haben. Und dann, und vielleicht sollten wir dazu auch noch was sagen, dass die letzten Worte im Roman ja sind, und das ist jetzt in dem Sinne hoffentlich kein Spoiler, ich sagte ja schon, der Roman hat in dem Sinn gar keinen Spannungsbogen. Die letzten Worte sind No Exit. So. Und das sehen wir ja auch im Film, in der einen Szene, wo Patrick in irgendeinem Lokal sitzt, wo hinter ihm halt das No Exit-Schild an der Tür ist. Und was sie aber beschreiben soll, dass selbst wenn wir das Buch zuschlagen, selbst wenn der Film vorbei ist, das Ganze immer weitergeht, wieder von vorne losgeht und es eine elendlange Tirade ist. Und dazu noch, um ein Easter Egg zu droppen, dass dieses No-Exit sich auf ein Sartre-Stück bezieht, unter dem gleichen Titel, wo es darum geht, dass drei Verstorbene in einem Raum gefangen sind, in der Hölle quasi, und nicht rauskommen, aber selbst in dem Moment, wo sich die Tür öffnet und sie raus könnten, nicht rausgehen. So.
Und geschlossene Gesellschaft.
Diese Idee, dass das einfach nicht enden will, ist ja, wie wir jetzt schon mehrfach betont haben und ich mich in Rage rede, so abstrus, dass 25 Jahre später der Wahnsinn, auf den dieses Buch anspielt, ja immer noch nicht sich verbessert hat, im Gegenteil in vielen Fällen eben verschlechtert hat und es einfach kein Ende findet. So wie mein Monolog gerade wieder, aber ja.
Ja, und der Roman beginnt ja dann noch dazu mit diesem Dante-Zitat, also ihr, die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren, also dass überhaupt diese ganze Welt, wie es eben so ein Höllenkreis in der Commedia ja auch eröffnet wird. Ich glaube, das ist ja was der Film auslässt, dieses Zitat, aber das ist ja auch nochmal so eine zentrale literarische Anspielung, die da auch vorkommt. Also, und das passt ja auch, also dieses Höllenartige, dieses monotone Wiederholen, was wir jetzt schon rausgearbeitet hatten, das macht der Roman halt einfach nochmal viel exzessiver, als das der Film hat. Also vielleicht kann man so zusammenfassen, dem Film fehlt so ein bisschen der Exzess in jeder Hinsicht.
Ja, ich glaube, dass der Film wahrscheinlich, dadurch, dass der so psychologisch gelesen wird, so psychologisiert wird und dann sagt, wir sehen hier einen Psychopathen, das macht die Trennung stark. Also es macht die Trennung davon stark, dass es gibt das eine quasi, was der macht, und dann macht er noch das schlimme andere quasi, ne? Und dass das, was das eine aber ist, ja auch schon das Schlimme ist, so, und dass das Spannungsverhältnis ist, was interessant ist. Man kann einerseits sagen, ach so, das ist was ganz anderes, ne? Auf der Arbeit ist er irgendwie sauber und dann ist er aber dreckig in diesen Morden. So, das sind quasi unterschiedliche Sachen, könnte man sagen. Man kann aber auch sagen, nee, das eine ist gerade die Entsprechung des anderen. Also das, was der da, also dass das Leid, was eigentlich durch diese durch dieses Wirtschaftssystem auf der höchsten Ebene, aber vielleicht auch kleiner gedacht durch den Finanzmarkt, entsteht, das ist quasi, zeigt sich in diesen brutalen Morden quasi, ne? Das steht einfach nur dafür und so. Und dieses, ist es das Gleiche oder ist es was anderes, das ist wahrscheinlich gerade das Interessante, um darüber nachzudenken. Und das ist wahrscheinlich im Roman, wenn das alles so stark nebeneinander steht, nochmal anders formal als hier, wo man sich dann gesagt hat, okay, wir machen es ein bisschen komödiantischer eigentlich, ne? Das soll ja auch ein witziger Film irgendwie sein. Dann kann man direkt natürlich sagen, dann ist er irgendwie sehr, weiß nicht, frauenverachtend, aber macht doch eine Komödie draus. Ich fand es ganz interessant, ich habe mit meiner Freundin geschaut, die eher so daraus gegangen ist und dann so dachte, okay, wow, das ist ja irgendwie super frauenverachtend gewesen. Dann fand ich interessant, als ich jetzt kurz vorher gelesen hatte, dass gerade das Ansinnen der Regisseurin war, diesen Film nicht so frauenverachtend zu machen wie das Buch und man deswegen viel so aus der Opferperspektive auch sieht und so. Das fand ich irgendwie auch ganz spannend. Ja, was muss noch gesagt werden zu diesem Film?
Also wenn wir schon bei Rückgriffen auf literarische Vorlagen sind, finde ich, kommt man auch nicht umhin, dass die Thematiken viel mit Dostojewski zu tun haben, weil ein Aspekt, der jetzt ein bisschen kurz gekommen ist in unserer Diskussion, ist ja auch immer das Doppelgängermotiv, dass ein anderer in Anführungsstrichen Twist oder eine Lesart ist. Es ist auch nicht klar, ob Paul Allen oder Paul Owen, ich weiß nicht, im Buch und Film heißen die ein bisschen unterschiedlich, und er die gleiche Person sind oder nicht. Die Lesart gibt es ja noch, dass es im Prinzip die nicht nur alle gleich aussehen, sondern im Gegenteil eher auch wirklich einfach nur diese Psycho-Abkopplung von dem anderen tatsächlich erfolgreichen ist. Oder
Fight Club ist auch ein ähnlicher Film, oder? Könnte man sagen, weil es ja auch beim Fight Club hat auch dieses, da muss ich noch mal dran denken, dieses Katalogische am Anfang. Genau, ist auch ein Red Flag-Film natürlich. Ist auch ein großer Twist-Film der 2000er. Ja. Und was ich bei Fight Club noch mal interessant fand, als ich daran gedacht habe, ist, dass Fight Club sehr hellsichtig ist in dieser Idee, dass der so Ikea besessen ist am Anfang und sich das, weil das spiegelt sehr stark, finde ich, dieses Amazon-Bestellen von heute irgendwie so wieder. Und wahrscheinlich, und du meinst, es gibt quasi diesen Dostojewski Rückgriff auch mit diesem Doppelgängermotiv, nur bei Fight Club ist es quasi, wird es am Ende klar gemacht, ne? Die sind eigentlich dieselbe Person, aber
Genau, also dass das System, in dem sich die Figur befindet, eben ihn dazu zwingt, sich quasi aufzuspalten und entweder eben, es gibt diese Morde nicht und es gibt die böse, also alle sind böse, aber es gibt die mordende Variante nicht, oder es gibt die erfolgreiche Version, die perfekte Version mit der perfekten Visitenkarte, die im Übrigen nicht perfekt ist, sondern 500 Fehler hat. Den Paul Allen gibt es überhaupt gar nicht, weil das unerreichbar wäre, das zu sein. Und das ist wieder eine Abspaltung von diesem unendlichen Druck im System. Ist ja was auf Dostojewski zurückgeht, genau wie die Idee, dass das System eigentlich quasi von, also wenn man konsequent sich so verhält, den Werten entsprechend, die einem abverlangt werden, um erfolgreich zu sein, dass dabei dann eben ein komplett kalter Mord rauskommt, geht im Grunde genommen auch ein bisschen in die Hitchcock-Rope-Richtung. Und Hitchcock ist ja auch viel drin, allein schon im Namen der Figur, weil die auf Norm Bates referiert.
Und der Titel des Films und Buchs, ne?
Ja, ja. Weil es eben immer wieder die Frage ist, okay, kann die Figur sich denn überhaupt anders verhalten in dem System? basically. Das, also, den Punkt kann man nochmal aufmachen.
Ja, das ist ja auch gleich am Anfang, wenn es darum geht, wollen wir heiraten, und er sagt irgendwie, also wenn sie dann darüber reden und wenn ihm sein Job gar keinen Spaß macht, warum kündigt er nicht, und er sagt halt, ich muss halt dazugehören irgendwie, das steht überhaupt nicht zur Diskussion. Vielleicht ist das überhaupt noch was ich als Abschluss sagen würde, dass das eben ein Film ist, der sehr stark szenisch funktioniert über einzelne Momente, die dann im Gedächtnis bleiben, weniger über das große Ganze vielleicht. Also das ist halt so ein Dahinmeandern und von Station zu Station, und jede einzelne Vignette ist für sich genommen spannend. Und dann, wo es halt dann in der zweiten Hälfte so ein bisschen mehr in Richtung so eines Plots geht, wenn es dann darum geht, irgendwie den Behörden sich einerseits zu stellen, gleichzeitig zu entkommen und so weiter, dass das dann für mich so ein bisschen abfällt, aber hatte ich ja vorhin schon ausgeführt.
Kann man negativ sehen auf jeden Fall. Ich fand es irgendwie ganz erfrischend, dass der Film auf einmal so einen Thriller-Charakter dann bekommt, so, also dass man dann auf einmal so denkt, jetzt knallt er wirklich alle ab, jetzt läuft der Amoklauf oder sowas und es dann wieder so gebrochen wird. Aber ich finde, der hat für mich doch auch eher gewonnen durch die doch Betrachtung als Ganzes eigentlich so und dem, was ist eigentlich in allen diesen Szenen drin. Also was ich auch nochmal so fand, ist, dass es irgendwie so ein Film auch über so komische Verdrängungsleistungen von allen irgendwie so ist. Also wenn er irgendwer, man wird beleidigt, dann verdrängt man so ein bisschen, dass das passiert ist, ne? Irgendwie diese ganze Beziehung mit Reese Witherspoon, ich finde das so geil, dass man irgendwie gar keine Ahnung hat, gibt es da eine Beziehung? Ist sie nur so komisch? Ist er nur so komisch? Ist das einfach das? Ist das nur geträumt so ungefähr? Also das finde ich auch ein brutales Bild von einer modernen Beziehung, wo alles eigentlich nur gemacht wird, um irgendetwas zu entsprechen. Das kann man vielleicht auch sagen, dass in diesem System, man muss sich einfach nur so wie so ein Zahnrad einfach nur so reindrücken und dann alles so mitmachen, wie alle anderen das machen. So, dann heiratet man halt, dann macht man das, dann geht man sich trotzdem aber fremd, dann macht man wieder den Job, dann hat man jetzt diesen Fonds so ungefähr, dann müssen wir jetzt zu Dorscher essen gehen. Also alles hat so einen ekligen, so einen widerlichen Automatismus auch. Das ist auch was ich sehr beobachte an der aktuellen Zeit, so was diese mit dieser Ästhetisierung von allem irgendwie zusammenhängt. Ja, ich nehme es mal vorweg, ich finde, man muss American Psycho, man sagt Psycho, ne? Nee, the P is silent. American Psycho muss man gesehen haben, immer noch, auch heute noch. Und es ist tatsächlich, also sicherlich, man kann auch Sachen daran kritisieren. Sicherlich, ich finde, dass das so ein Film ist, der so ein bisschen was Unebenes hat, während man ihn schaut und die ganze Zeit denkt, was will er jetzt eigentlich damit? Aber ich fand es sehr anregend, doch für die Reflexion. Und es ist schon bizarr, wie viele verschiedene so Menschengruppen von heute, ob es die Linksliberalen auf Twitter sind, ob es die Fitness-Influencer sind, die Beauty-Influencer, die Crypto-Bros, die Jungliberalen, wie viel man da so drin sehen kann in einzelnen Szenen eigentlich. Also ich finde es schon einen sehr, sehr spannenden Film, sich den anzuschauen heute noch. Und er wird gruseligerweise fast aktueller, weil der Style jetzt natürlich wieder so ein bisschen innen auch ist, ne? Also wenn wir uns so die Anzüge anschauen, vielleicht die Haare, ich finde auch die Inneneinrichtung, das kommt auch fast so ein bisschen wieder. Also wir haben neulich auch so einen Tisch gekauft, der so Metallbeine wieder hat, so, ne, was irgendwie so voll out war. Also das ist, glaube ich, das ist ein bisschen bizarr auf jeden Fall. Und ich finde, man muss den gesehen haben. Clara, warum muss man American Psycho nicht gesehen haben?
Also ja, darauf gibt es keine sinnvolle Antwort. Und ich finde natürlich, der einzige Kritikpunkt ist die Rezeption der Figur. Das haben wir auch zu Genüge besprochen. In erster Linie Fight Club-artiger Bro-Film ist, aber nichtsdestotrotz ist es auch eine der wenigen weiblichen Horrorregisseurinnen zu der Zeit und auch von einer Frau geschrieben, also Bret Easton Ellis die Buchvorlage geschrieben, aber das Drehbuch ist auch nochmal von Genevieve Turner mitgeschrieben. Also, und der filmbroartigste Film eben eigentlich von zwei Frauen und eigentlich genau das Gegenteil zu sagen, okay, wir nehmen uns jetzt diesem Stoff an und überspitzen das, ist, ja, finde ich sehenswert.
Ja, ich schließe mich an, den muss man gesehen haben, man muss auch den Roman lesen und ich kann nur allen Leuten raten, sich nicht von diesem TikTok und Twitter-Geschwätz von wegen Red Flag oder was auch immer, sich davon beirren zu lassen, dass ästhetisch sind es zwei sehr beeindruckende Werke und die extrem aufschlussreich sind, um sich irgendwie mit der Gegenwart auseinanderzusetzen, und nur weil einige Leute nicht ertragen können, dass dieses Werk halt erschreckend nah an der Realität dran ist, heißt es ja nicht, dass man das deswegen nicht lesen oder rezipieren sollte. Gerade deswegen sollte man das ja lesen und sich ansehen, um sich damit zu konfrontieren. Also das ist schon ein sehr, es ist ein sehr beachtenswerter Stoff. Ja, man muss den sehen und lesen.
Vielleicht ist das auch noch was, was hier drin ist, so ein bisschen, haben wir jetzt gar nicht so stark angesprochen, aber in den 80ern diese neue Massenkultur, die irgendwie so entsteht, ne? Also so ein, dieser neue Typus einfach, dieses Typs, also dieser, der Investmentbanker, so der Businessman als Sexikone. Ich muss immer, woran ich immer denken muss, ist, ist die Cola-Light-Werbung, die ich als Kind immer gesehen habe. Da war das, oh gut, das war so ein Arbeiter, glaube ich, der kam zu den Frauen ins Büro und hat das so getrunken. Aber irgendwie so eine, wenn man sich auch immer noch so Werbung aus den 90ern anguckt, das ist alles so seltsam. Die Leute haben Anzüge an und es ist alles so krass aufgesext irgendwie so. Und das, finde ich, bildet American Psycho doch auch noch mal ab. Dann so eine neue Überidentifikation mit Popkultur, die vorher vielleicht auch nicht so ganz so stark war, die dann noch mal viel stärker wird so in den 80ern, wo wir immer noch auch die krassen Auswirkungen jetzt sehen. Also wenn Leute sagen, die 80er-Filme, das waren die einzigen richtigen Filme und sowas, ne? Diese Massenfilme für Kinder und Erwachsene so ungefähr. Also das ist auch was, glaube ich, was American Psycho so ein bisschen abbildet und was Fight Club auch noch so mit drin hängt, glaube ich, so ein bisschen, was irgendwie auch ganz, ganz spannend ist. Ja, wir können am Ende hier noch Sachen empfehlen und auf die darauf hinweisen. Und ich wollte noch mal auf ein Phänomen hinweisen, auf das ich jetzt, an das ich jetzt noch mal auch viel denken musste, als ich diesen Film gesehen habe und an diese Fight Club IKEA-Szene gedacht habe. Und zwar, es gibt so Reisekanäle auf YouTube, die ich mir immer anschaue, mit meiner Freundin, weil wir haben immer viel so Reise-Influencer geguckt. Das sind so Leute, die halten die das Gesicht in die Kamera und sagen, ey Leute, heute sind wir in Bangkok, wir gucken mal, was gibt's hier zu essen, heute machen wir dies und das so. Also da ging's immer so um diese Menschen, so ungefähr, die gesagt haben, was sie da machen. Es gibt aber so einen neuen Stil, der, glaube ich, aufgekommen ist mit dieser Wes Andersonisierung von Instagram, wo Menschen so ihre Reisen zeigen, aber selber nicht mehr so viel im Bild sind, sondern ganz viel über Untertitel nur gearbeitet wird. Also man sieht immer dann nur so süße Cafés, es kommen immer diese Lo-Fi-Beats darunter und man sieht immer so, jetzt sind sie in dem Café, jetzt waren sie im Museum und man sieht die Leute manchmal wie in so einem Wes Anderson-Film oder wie sich Leute einen Wes Anderson-Film imaginieren, wie jemand von links nach rechts über die Straße geht, an Nudelladen vorbei in Hongkong zum Beispiel. Und wir hatten das so entdeckt und fanden das irgendwie ganz cool, diese Ästhetik davon, und sind so da reingefallen, dass wir jetzt mehreren dieser Kanäle folgen. Und es ist das absolute moderne Grauen, was man da sehen kann. Denn diese Leute reisen nach von Bangkok nach Singapur und dann nach Kanada und sind immer im gleichen Café. Jedes moderne Café auf der Welt sieht exakt gleich aus. Es hat diese Mischung aus so Holzoptik und Betonoptik. Es gibt immer, wenn es gut läuft, gibt es Matcha Latte. Das gibt es ja, das ist so weit sind wir in Berlin noch nicht, aber okay. Aber es gibt immer diese Arten von Cappuccinos und Lattes und Flat White und sowas alles. Und es ist alles gleich. Und man guckt es so und es ist so eine ganz neue Art existenzieller Horror, den ich erlebe an diesen Reisevideos, weil man so das Gefühl hat, ihr müsst da nicht hin, also es ist immer der gleiche Kaffee, den ihr immer, ihr geht immer in den gleichen süßen Souvenirladen, es gibt immer die gleichen niedlichen Postkarten. Und da ist mir auch nochmal aufgefallen, wie wir unser Leben so, auch wenn wir das auf Instagram und so fotografieren, selber wie so ein Apple Store mittlerweile so anordnen, selber eigentlich die Dinge, die wir besitzen, so zeigen wie Produkte, die wir eigentlich verkaufen würden. Also wie sich das so angeglichen hat, so eine Art von seinem eigenen Leben zu erzählen, mit einer Werbeästhetik eigentlich, in der man eigentlich was verkaufen will. So, das ist so ein ganz neuer Grusel, den ich irgendwie erlebe. Und ja, Sam & Victor heißt der Kanal und die gehen wirklich nur essen und Kaffee trinken. Und könnt ihr euch mal anschauen, weil ich könnte mir vorstellen, euch geht's genauso. Ihr seht ein Video und denkt, ist eigentlich ganz cool. Und je mehr man davon guckt, desto wahnsinniger wird man irgendwie. Das ist meine Empfehlung. Das ist das neue International Psycho vielleicht, was es gibt. Habt ihr also beide irgendwas
uns,
zu
ja. Ja? Du willst uns also erzählen, dass du zu den oberen 10% gehörst, diesen IKEA-Tisch gekauft hast und dann konsumierst du die Reise-Influencer. Aha,
genau,
aha, aha.
So ist es. Ja, ja, genau. Also das ist, man erkennt den eigenen. Und es ist auch süß. Ich kann sogar weitergehen und sagen, als wir im Urlaub waren, haben wir selber diesmal, statt Fotos zu machen, einen Film gedreht. Der auch so ein bisschen vom Framing so inspiriert war, davon, wie wir das da gesehen haben, so, den wir jetzt auch angucken von der Reise. Aber ja, es ist ja wie bei Patrick Bateman. Ein bisschen Faszination hat man ja selber dafür und ein bisschen entlarvt es einen ja selbst. Ja, aber man ist nicht ganz so schlimm wie die
Hättest du das paar Jahre früher gemacht, hättest du damit sicher ins Kino kommen können. Es gab doch mal vor ein paar Jahren so eine ganze Schwemme an schlechten Filmen, wo Leute sich ein Fahrrad geschnappt haben und sie sind durch die halbe Welt gereist oder ich habe 20 Städte durchquert und so weiter. Und das hat man dann so Home-Video-mäßig begleitet und irgendeinen blöden Verleih hat man dann immer gefunden, der das ins Kino bringt. Der Hype ist zum Glück inzwischen wieder weniger geworden, habe ich
das gibt es immer noch natürlich, also diese ganzen, aber noch, stimmt, ja. Aber obwohl, das passiert jetzt mehr auf YouTube. Das witzigste Meme, was sich auf jeden Fall bei uns etabliert ist, ist jetzt, dass jetzt in den Untertiteln immer so steht, also die sind irgendwo, ne? Die sagen dann so, ich bin in den und den Laden jetzt in Tokio gegangen und ich wollte eigentlich dieses und dieses Plüschtier, also es ist auch alles immer ganz infantilisiert, Leute wollen immer Ketten mitnehmen und irgendein Plüschtier und irgendeine Automatenfigur. Und dann steht immer, unfortunately they were out. Also, unfortunately they were out of Matcha Latte today oder sowas. Und das ist jetzt was wir auch immer so sagen, wenn unfortunately, so, weil es ist halt so, ihr seid reich, ihr könnt überall, es ist wie Patrick Bateman. Ihr könnt, krass, das fällt mir jetzt erst so richtig auf. Ihr seid wie Patrick Bateman, ihr könnt überall hin, ihr könnt alles machen, aber bei Dorsha die Reservierung, das geht nicht. Und das steht dann im Untertitel. Unfortunately we couldn't get a spot at Dorsha, so ungefähr. Und das ist, kann man da auch nochmal genauso erleben. Also ja, der Film ist überall. Habt ihr noch was zu empfehlen oder von irgendwas abzuraten oder fand ihr irgendwas mittelmäßig, was man jetzt hier nochmal in diesem Podcast erwähnen sollte?
Also ich finde es jetzt etwas schwer zu toppen, aber worauf ich gerne nochmal hinweisen würde zu einer anderen Thematik, die jetzt nichts mit Matcha Latte zu tun hat. Ich habe neulich ein relativ neues Buch noch entdeckt, das heißt Feeding the Monster, Why Horror Has a Hold on Us von Anna Budkuskaya, was Essays sind darüber, wie Horrorfilme rezipiert werden, warum wir eben Faszinationen für Bösewichte, für Horrormonster entwickeln können. Auch Themen wie, okay, ist Horror ein misogynes Genre oder wie rezipieren Frauen vielleicht Horrorfilme anders? Darüber wird sehr viel gesprochen, auch im Patrick Bateman Sinne sehr viel Name-Dropping und Filmtitel-Dropping im positiven Sinne. Also das kann ich sehr empfehlen als Begleitlektüre, wenn man sich jetzt auch den Film nochmal neu erschließen will.
Sehr gut, sehr gut.
Ich habe natürlich eine Dark Romans-Empfehlung dabei. Das kam mir währenddessen so, falls sich Leute Sorgen machen, das muss ich mal vorwegschicken. Ich lese auch andere Sachen, also macht euch bitte keine Sorgen. Okay. Aber das kam mir jetzt so ins Gedächtnis, weil ich das vorhin auch so angerissen hatte, beziehungsweise weil wir das Thema auch so hatten und wo es da vielleicht Gemeinsamkeiten gibt. Also erstmal ja, mir ist bewusst, nicht jedes Dark Romans hat diese Aufstiegsmärchen und es geht nicht immer um die Mafia, aber ein Beispiel ist mir da gerade sehr präsent, weil das ist eine Trilogie von der Autorin Rena Kent. Der erste Teil heißt Vow of Deception und das wird gerade Schritt für Schritt in Deutschland veröffentlicht. Letzte Woche ist der zweite Teil rausgekommen, der dritte Teil kommt im Sommer irgendwann raus. Das ist auch so ein Stoff, wo es darum geht, eben um so einen Aufstiegsstoff. Die Protagonistin ist obdachlos, nach Schicksalsschlägen ist sie auf der Straße gelandet, sie ist auch dem Alkohol verfallen und sie wird dann von so einem Mafia-Typen entführt. Da gab es dann auch noch so eine kriminalistische Verwicklung und er zwingt sie dazu, seine tote Ehefrau zu spielen, so für öffentliche Auftritte und so weiter. Sie wird dann quasi in diese Frau verwandelt, äußerlich, und damit sie diese Position einnimmt. Und das ist im Grunde, ja, das ist dann halt auch so eine Porno-Fantasie, die meisten Strecken des Romans. Es ist jetzt nicht allzu spannend, aber ich finde das schon in seiner Prämisse irgendwie interessant, weil es genau auch darum um diesen Zwiespalt geht. Einerseits diese permanente Gewalterfahrung, dieser Missbrauch, dem man ausgesetzt wird. Gleichzeitig findet man aber auch ein gewisses Begehren, Teil davon dieser Welt zu sein, mit diesem Mann irgendwie zusammen sein zu können. Aber dann gewinnt das immer so eine größere gewalttätige Dynamik, indem die von dieser obdachlosen Person in dieser sozialen Hierarchie die ganze Identität im Grunde genommen ausgelöscht werden soll. Also diese Verfügungsgewalt ist auch so groß, dass sie die ganze Identität im Grunde genommen tilgen will. Und das, was dann auch wieder da in eine Verbindung gebracht wird mit so Fragen von, was ist da gerade nur in der Einbildung passiert, was ist in der Realität passiert. Es gibt auch so einen Twist, den ich nicht spoilern möchte, aber das finde ich ganz spannend, das gerade so zusammenzudenken, weil sich da so bestimmte Sachen überkreuzen. Also das vielleicht, ich weiß nicht, ob ich den Roman empfehlen würde, der ist jetzt nicht allzu gut geschrieben, aber so in seiner Prämisse finde ich das irgendwie gerade naheliegend. Und ja, ich hatte schon im Vorgespräch gesagt, ich habe zum ersten Mal August Underground gesehen, diesen Fake-Snuff-Film, wo es sicherlich auch große Parallelen gibt. Also von 2001, der Plot, der nur darin besteht, dass zwei Typen ihren Alltag filmen, wie sich ständig Leute quälen. Da gibt es dann auch Kämpfe, die zwischen irgendwelchen Supermarktregalen, zwischen diesen Produkten stattfinden. Also das ist sicherlich auch nochmal ein Beispiel, was man da zusammendenken könnte. Aber ich will jetzt nicht weiter monologisieren.
Gerade in letzter Sekunde ist mir auch noch aufgefallen, dass Patrick doch einer von uns ist, weil gemessen an der Häufigkeit, die er VHS-Kassetten zurück in die Videothek bringt oder vermeintlich bringt,
stimmt, das gibt's ja
muss
auch
er eigentlich
ja
auch ein krasser Filmfan sein. Also von daher ist er uns vielleicht doch näher, als wir uns das wünschen.
Ich habe auch gerade noch mal gegoogelt, ich gehöre leider doch nicht zu den obersten 10%. Also wenn ihr das ändern wollt, steadyhq.com ist der Platz. Ja, ich mache das als neues Ziel.
Kann ich auch noch mein Konto nennen?
Das geht auf jeden Fall, das geht auf jeden Fall alles, ja. Wir müssen aufpassen mit diesem Dark Romance-Zeug. Wir können nicht bei jedem Film jetzt, ja, wenn wir Inside Out 3 und dann so, ja, das, eigentlich geht es ja um Dark Romance. Also, naja, aber bei dem Film hat sich das trotzdem ein bisschen angeboten. Danke ihr beiden, dass ihr mit mir über American Psycho geredet habt. Hat richtig großen Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Vielen, vielen Dank. Bis bald.
Ihr habt YouTube, also ja, Nolting Hill, ne, ist der YouTube-Kanal und Atlanta Loves Movies. Das muss noch erwähnt werden. Ja. Und
wo es im Übrigen auch eine Abhandlung über American Psycho
stimmt,
gibt. Stimmt,
genau.
Für die heute kein Platz war.
Das kann man sich jetzt auch noch alles anschauen, genau am Anschluss. Und genau, Game Critic, mein YouTube-Kanal, der läuft auch wieder. Heiß ist ein neues Video jetzt rausgekommen mit ein paar ganz, ganz unbekannten Spielen. Eins ist sehr Bertolt Brecht-mäßig, könnt ihr mal auschecken. Bis zum nächsten Mal.
Klingt sehr gut. Bis dann, ciao.